Guten Tag, meine Damen und Herren. Das ist die 7. Folge des Podcasts So geht's auch, der Guardini-Stiftung in Kooperation mit der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Wir interviewen bis Dezember Künstlerinnen und Künstler über ihre Arbeit vor, während und nach Corona. Und heute sitzt hier bei mir der Filmemacher Damir Lukacevic. Hallo Damir.
Hallo Patricia.
Mein Name ist Patricia Löwe und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Damir, du bist Filmemacher. Das ist ja erstmal ein sehr unspezifischer Begriff. Erzähl uns doch mal, was genau du machst.
Also meine Arbeit hat zwei Aspekte. Ich schreibe meine Sachen selbst. Also ich bin Drehbuchautor und auch Regisseur. Und wenn ich Drehbücher sind eigentlich so zwei Aspekte oder zwei Arbeiten, die eng miteinander verzahnt sind, aber auch zeitlich voneinander unabhängig sind. Das heißt, wenn ich schreibe, dann sitze ich an meiner Maschine, meinem Rechner, und wenn ich drehe, was aber seltener ist, also es ist natürlich eher so, dass man entwickelt, viel mehr schreibt, viel mehr versucht, Projekte anzustoßen in einem Verhältnis von, ich weiß nicht, 4:1, 5:1, also ich bin natürlich viel häufiger an dem Rechner, aber wenn ich dann drehe, dann bin ich Regisseur und arbeite mit einem Team und versuche, einen guten Film zu machen.
Wie kam es dazu, dass du beides machst, also sowohl schreibst als auch Regie führst? Das ist ja gerade für Deutschland, zumindest habe ich mir das sagen lassen, wo die Departments sehr stark getrennt sind, doch sehr ungewöhnlich.
Ich habe einfach meine Sachen selber entwickelt, wo man dazu sagen muss, Schreiben für Film ist nicht das gleiche wie Literatur. Also wenn du schreibst für einen Film, du denkst eigentlich mehr so in Richtung Bilder oder Struktur, in Richtung von Figuren, die ein Bedürfnis haben, die ein Ziel haben. Das heißt, im Prinzip kann auch jeder schreiben, und jeder Regisseur und jede Regisseurin muss sich das irgendwie arbeiten, entweder einen guten Partner, Partnerin zu haben oder selber das auch zu machen.
Heißt das, wenn du dann zu deinen eigenen Drehbüchern auch Regie führst, dass du dir damit auch ein Stück weit künstlerische Kontrolle holst?
Letztendlich ja. Also wenn ich dann einsteige, dann kenne ich die Welt sehr gut und kann dann, man tritt eigentlich als Experte auf, wenn man ein Regisseur ist. Also das wissen natürlich dann auch die Kameraleute. Du musst denen ja irgendwie sagen, also ich sage jetzt mal relativ vereinfacht, du musst wissen, was du den Schauspielern sagst, und du musst wissen, wo du die Kamera hintust. Und wenn du das Buch selbst geschrieben hast, dann kennst du die Welt eigentlich sehr gut.
Mhm. Hast du Film studiert?
Ich habe Film studiert an der DFFB.
An der DFFB, hier in Berlin?
Genau.
Und hast du da Regie oder Drehbuch studiert?
Regie.
Regie. Und das heißt, du hast erst später angefangen, Drehbücher zu schreiben?
Ich habe davor auch schon Kurzfilme gedreht und habe das da auch schon selber für mich geschrieben. Also ich habe tatsächlich an der DFFB, da gibt es den Robert Löhr, der Drehbuch studiert hatte, und dessen super tolles Kurzdrehbuch habe ich verfilmt. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich verfilmt habe von jemand anders. Und mit Robert habe ich immer wieder versucht zu arbeiten, aber der ist so gut im Geschäft, der arbeitet so viel, dass es bislang leider noch nicht geklappt hat. Also es ist nicht so, dass ich sage, ich muss das selber schreiben. Ich wäre wirklich ganz froh, wenn ich jetzt ein gutes Drehbuch hätte und was ich dann verfilmen könnte, ohne diese ganze Arbeit selbst investieren zu müssen. Also ich bin eigentlich lieber Regisseur, aber es hat sich einfach so ergeben.
Hast du denn schon mal einen Film gemacht zu einem Drehbuch, das du nicht selber geschrieben hattest?
Tatsächlich nein. Ich habe letztes Jahr ein Projekt angeboten bekommen und ich fand das Drehbuch auch sehr gut. Ich hätte es auch gerne gemacht, aber dann hat sich, was für mich ein Glücksfall war, hat sich mein Film Ein nasser Hund finanziert, und dann konnte ich den drehen, und das hat sich überlagert, sodass ich das dann nicht machen konnte.
Worum geht es in Ein nasser Hund?
Bei Ein nasser Hund, da geht es um einen jüdischen Teenager, der in Wedding aufwächst und seine Identität geheim hält, weil er im Wedding gezogen ist und dann viele türkisch-arabische Freunde gefunden hat und er eben einfach deshalb seine Identität geheim hält. Und die Geschichte basiert auf einer wahren Geschichte aus den 90er Jahren von Arye Charus-Shalika. Und es gibt auch eine Autobiografie, die er geschrieben hat, die heißt Ein nasser Hund ist besser als ein trockener Jude, Bei uns ist es dann nur ein nasser Hund, aber es ist inspiriert von seiner Geschichte. Und Ari ist in den 90er Jahren im Wedding aufgewachsen und hat eben, ja, also es ist so, dass sehr viel inspiriert ist von ihm. Wir haben auch zum Teil eben auch manche Szenen 1:1 übernommen, manches haben wir auch ganz neu entwickelt.
Das heißt, das ist ein Film nach dem Buch und nicht eine Verfilmung des Buches.
Genau, es ist eine Autobiografie und seine Zeit im Wedding sind so 30, 40 Seiten von etwa 200. Und ich hatte dann mich mit Ari getroffen, er hat mir seine Freunde vorgestellt. Ich habe sehr viel erstmal recherchiert, wie ich das normalerweise auch mache. Ich will erstmal die Welt genau kennenlernen. Ich habe seinen Vater kennengelernt, seine Freunde, seine türkischen Freunde, auch seinen arabischen Freund, den er hatte. Zum Teil ist er nicht mehr in Kontakt mit denen, aber zum Teil hat sich das dann nochmal ergeben. Und dann hatte ich Folgendes gemacht. Ich hatte, weil ich diese Sprache der Jugendlichen nicht schreiben kann, also das ist nicht, das kann ich natürlich nicht, habe ich ein Theaterstück dann inszeniert an der Schule, an der Aria war, im Oberstufenzentrum im Wedding. Und zwar an einer Klasse darstellendes Spiel. Da waren noch sehr viele türkische und arabische Jugendliche drin. Und ich hatte das denen dann vorgestellt, habe gesagt, darum geht's und ich würde gerne mit euch das entwickeln. Die Lehrerin und auch der Schulleiter, die waren damit einverstanden, fanden das Projekt gut. Und dann war das so, dass ich eben einfach Szenen vorgegeben habe und wir haben dann ganz viele Improvisationen gemacht um die Szenen herum und daraufhin hat sich dann dieses Theaterstück ergeben, nach ungefähr einem Dreivierteljahr. Und aufgrund des Theaterstücks habe ich dann das Drehbuch nochmal richtig geschrieben und versucht dann das Drehbuch zu finanzieren.
War das eigentlich dein letztes Projekt, was du vor Corona abschließen konntest?
Wenn es jetzt ums Drehen geht, dann ja. Ansonsten arbeite ich halt während Corona, also ich habe eben einige Projekte, die ich jetzt auch schreibe und das mache ich dann halt jeden Tag, arbeite ich, indem ich immer entweder ein Projekt dann zu Ende bringe und dann reicht man das dem Produzenten ein, dann kann ich das nächste Projekt dann gleich anfangen, die nächste Fassung und das ist schon ziemlich eine aufwendige Arbeit immer an allen Projekten, aber das Gute ist, dass ich halt momentan an mehreren gleichzeitig arbeite. Ich habe das irgendwann mal verstanden, dass es ein Fehler ist, wie ich das früher gemacht habe, so als ich gerade angefangen habe, an einem Projekt zu arbeiten, dann gebe ich das dem Produzenten oder Redakteur und warte dann zu Hause so irgendwie dann, oh Gott, wann meldet er sich oder sie sich und wie ist die Reaktion und jetzt, also es ist eine gute Strategie, immer viele Sachen gleichzeitig zu machen. Also man soll sich natürlich nicht irgendwie überfordern und es soll jetzt auch nicht irgendwie so sein, dass die Sachen jetzt einem nichts bedeuten. Also man muss schon noch viel Zeit investieren, aber zumindest mal so, ich arbeite gerade an 2, 3 parallel.
Ich will gleich noch wirklich mit dir über diese Corona-Zeit reden und auch darüber, was das für dich als Filmemacher bedeutet hat. Will aber noch mal ganz kurz auf den nassen Hund kommen, weil ich das so interessant finde. Als wir uns kennengelernt haben, vor 2 Jahren oder sowas, hast du schon von dem Projekt erzählt. Und da kam es mir so vor, als wäre das tatsächlich auch zeitgeschichtlich gerade sehr, sehr brisant, was also dieses Projekt, was du da machst. Das hast du wahrscheinlich unter anderem auch deshalb gemacht. Was hat dich an dem Stoff denn interessiert? Ist es ein gegenwärtiger Stoff für dich? Was bedeutet dieser Umgang mit Religionen für dich?
Also das sind jetzt natürlich gleich 3 interessante Fragen. Ich versuche sie mal irgendwie auch zu beantworten. Es war damals so, als wir uns kennengelernt haben, also wie bin ich überhaupt auf diesen Stoff gekommen? Ich habe 2010 als einen Dokumentarfilm gemacht und eine Dokumentation über eine Theatergruppe im Wedding, die nach der Methode von Augusto Boals Theater der Unterdrückten gearbeitet haben. Da war die Assistentin von Augusto Boal, ich glaube, der ist da irgendwie gestorben gerade, sie ist dann irgendwie weltweit, hat sie ihre Seminare und hat im Wedding gearbeitet und bei dem Theater der Unterdrückten ist es so, das Prinzip, dass du ein Stück entwickelst und am Höhepunkt einer Szene hörst du auf und dann muss das Publikum weitermachen, wie stellen die sich die Szene vor. Und Augusto Boal hat das ganz viel so in den Favelas in Brasilien gemacht und auch in Gefängnissen. Und die Barbara dos Santos hat es in den Wedding gebracht und ich habe die Arbeit beobachtet und fand das sehr spannend. Sie hat sehr viel auch so mit türkischen und Palästinensern auch gearbeitet und auch mit Flüchtlingen. Und die hatten so eine Wahnsinnsenergie auch gehabt. Und ich habe gedacht, wow, es wäre schon klasse, wenn man irgendwie mit diesen jungen Leuten was machen könnte. Aber leider geht das in Deutschland nicht, dachte ich, weil, naja, du finanzierst ganz oft Projekte über Schauspieler und nicht über irgendwelche unbekannten türkisch-arabischen Jugendliche oder so. Und dann hatte ich aber zufällig, wie das manchmal so spielt im Leben, einen Artikel gelesen in der Berliner Zeitung, gerade über Arie und sein Buch. und habe das dann gelesen und dachte, wow, also wenn man das jetzt irgendwie verfilmen könnte. Und ich bin dann 2, 3 Wochen später kam Arie nach Berlin aus Jerusalem, wo er inzwischen gelebt hat, in die jüdische Gemeinde, hat dort gelesen und ich bin dann nach der Lesung zu ihm hin, habe mich vorgestellt, gesagt, ja, ich bin der und der, ich würde gerne ihr Leben verfilmen. Damals haben wir uns noch gesiezt. Und er hat mir dann irgendwann mal erzählt, dass er dachte, was ist denn das für ein komischer Kerl, der will ja irgendwie mein Leben verfilmen. Aber er hat das nicht gesagt, sondern sagte dann, ja, viel Erfolg, hier ist die Nummer von meiner Agentin. Und das war 2011, glaube ich. Und dann da sind wir in Kontakt geblieben. Und was ich an seiner Geschichte auch sehr spannend fand, war, er kommt in ein Wedding und jeder ist sein bester Freund. Und diese Mechanismen zwischen, also ich habe das ja dann mit meinen, in Anführungszeichen, Jugendlichen auch bei den Workshops erlebt, ist eine wahnsinnige Herzlichkeit da. Und auch diese Codes, wie man miteinander umgeht, wenn man sich begrüßt und so, man gehört gleich dazu, ist wie eine Familie. Und in der Familie war auch Arie drin, weil die haben ihm alle gedacht, er ist Iraner, also Aries Familie kommt ursprünglich aus dem Iran und die haben gedacht, er ist Iraner, dann ist er natürlich Perser. Und wenn sie ihn gefragt haben, warum kommst du nicht in die Moschee mit, hat er gesagt, naja gut, ich bin nicht so religiös. Und dann haben die halt gedacht, gut, der Junge ist halt einfach irgendwie, der hat noch nicht den Weg zu Allah gefunden, das wird irgendwann mal noch kommen. Und in dem Augenblick, wo das dann rauskam, dass er Jude ist, also es war nicht so, dass er sofort von allen gehasst wurde. Viele haben gesagt, ist mir wurscht, ich bin trotzdem dein Freund. Aber das war ihm halt interessant, wie die damit umgegangen sind. Aber im Prinzip hatte sich ja eigentlich gar nichts verändert, außer dass er plötzlich den Davidstern getragen hat. Und das hat schon für manche gereicht, ihn extrem zu mobben oder zu verprügeln zu wollen. Also das fand ich interessant, weil ich denke, warum ist man plötzlich sozusagen vom Äußeren her, wird man komplett anders beurteilt, obwohl sie ihn alle gemocht haben vorher. Und das Zweite, was ich auch aus filmischer Sicht interessant fand, war, dass Arie eben halt nicht einer war, den man, also es gab diese, weil du fragtest, wie aktuell ist das, es ist sehr aktuell, es gibt diese Fälle von jungen jüdischen Jugendlichen, die gemobbt wurden, ihre Schule verlassen haben, zum Teil auch nach Israel dann gegangen sind. Aber bei Arie war es halt so, dass er ein extremer Kämpfer war. Also der hat sich gewehrt. Der war auch in diesen Gangs drin. Der hat dann mit denen zusammengekämpft. Der wollte noch irgendwie krasser sein als die anderen. Der hat dann noch irgendwie sein Messer gezückt. Und das fand ich aus filmischer Sicht spannend, weil man kann natürlich nicht über eine Geschichte machen über ein Opfer. Also er war dann auch ein Täter. Und er hat dann aber auch, was die Religion betrifft, Arie war, ich habe seinen Vater ja auch kennengelernt und der Vater, der hat auch gesagt, ich bin stolz, Jude zu sein, aber er wurde nicht jüdisch erzogen. Also er wusste zwar irgendwie so im Hinterkopf, dass er irgendwie Jude ist, aber das spielte für ihn keine große Rolle. Und die haben auch keine Kaschrut-Vorschriften eingehalten, sind in die Synagoge gegangen. Und in dem Augenblick aber, wo er dann den anderen, also eher von den muslimischen, also von den arabischen, palästinensischen Jugendlichen, die gegen ihn waren, zum Juden gemacht wurde, sage ich mal, hat er sich dann erstmal damit beschäftigt, was ist das Judentum und wo komme ich her, wo kommt dieser Hass her, was ist meine Geschichte? Und dann fing er an, sich damit zu beschäftigen. Und er hatte einen sehr guten türkischen Freund gehabt, der ein sehr gläubiger Muslime war. Und die haben sich viel auch darüber unterhalten, über das Judentum und den Islam und festgestellt, da gibt es ganz, ganz viele Parallelen. Also die sind dann eher so zusammengewachsen, statt dass die sich dann getrennt haben.
Also ist der Film schon deshalb heute relevant? Wir Kulturwissenschaftler wollen ja immer irgendeine Relevanz haben. Wahrscheinlich ist das für dich als Künstler was völlig anderes. Aber also warum ich den Film so relevant gefunden habe, dass es vielleicht eigentlich die richtige Formulierung ist, weil du auf eine Art mit religiöser Vielfalt umgehst, die wir ja hier in Berlin zumindest inzwischen haben, die sehr ungewöhnlich und sehr interessant ist. Wann können wir den Film denn eigentlich irgendwo sehen?
Der Film wird am 26.11. in Kinos starten. Das ist, weil das Thema heute ja auch Corona ist, wir haben gedreht letztes Jahr zwischen September und November, hatten da mit Corona nichts zu tun. Das war irgendwo großes Glück, weil wie wir heute wissen, gab es den Virus schon in Europa. Wo es uns dann halt erwischt hat, war eben bei der Postproduktion. Also mein Cutter konnte den Film nicht zu Ende schneiden, weil er eine kleine Tochter hat, die also zur Risikogruppe gehört. Und dann hatte ich da eben mit jemand anders zu Ende geschnitten. Und was für uns sicherlich auch schade war, ist, dass diese ganzen Festivals im Sommer ausgefallen sind. Und ich denke, das ist ein klarer Festivalfilm. Und ich hätte das den jungen Schauspielern, Darstellern auch gegönnt, auf Festivals zu gehen. Wobei ich sagen muss, jetzt starten die Festivals wieder. Also vielleicht wird sich da noch was ergeben. Aber was halt natürlich auch ein großes Problem war, war, dass wir überhaupt nicht wussten, kommt er überhaupt ins Kino. Also ursprünglich sollte er am 5. September kommen. Dann hat ihn, also der Verleiher ist Warner Brothers, ist ein großer Verleiher, hat es dann auf November verschoben, 5. November. Und irgendwann war es dann so weit, dass wir das gar nicht wussten, wann der Starttermin ist, ob er überhaupt ins Kino kommt oder ob er gleich irgendwo zu den Streaming-Anbietern kommt, was ja viele andere Filme auch hatten.
Ja.
Und dann hat sich aber Warner entschieden, die haben ja dann noch einen sehr großen Kinostart gehabt mit Tenet, dem neuen Film von Christopher Nolan. Die haben das, glaube ich, wenn ich mich irre, in 2000 Kinos in Deutschland sogar gestartet und auch weltweit. Und haben dann gesagt, ja, also deinen Film, den bringen wir am 26.11. raus. Und das ist jetzt definitiv so. Und es sei denn, es gibt nochmal so einen zweiten Lockdown oder so. Aber das hoffe ich halt, dass das nicht passiert.
Ja, wir halten die Daumen.
Genau.
Ist das für dich eigentlich, wenn man das so fragen darf, ein finanzieller Unterschied, ob ein Film gleich zu den Streaming-Anbietern wandert oder ins Kino kommt?
Für mich ist es, wenn es ums Finanzielle geht, gar kein Unterschied, weil ich habe mein Geld schon bekommen. Also das kommt dann darauf an, wie gut mein Agent verhandelt hat oder wie weit ich bereit bin, auch mit meiner Gage runterzugehen, weil ich den Film unbedingt machen will. Das heißt, ich bin dann raus.
Du bist also nicht abhängig von den Kinoeinnahmen, da wird überhaupt nichts mehr, sondern du kriegst irgendeinen Fixbetrag sozusagen.
Genau, also das ist egal, aber natürlich will ich den Film unbedingt im Kino sehen und das ist ein Riesenunterschied, ob der jetzt nun, sage ich jetzt mal, auf Netflix läuft, was ja schon irgendwie großartig wäre, oder ob er im Kino läuft und dann kann man sich direkt halt auch mit dem Publikum unterhalten. Das ist eben doch das Schöne bei Festivals, dass du sofort Feedback kriegst und es gibt dann, ja, also den Austausch mit den Zuschauern, den finde ich total, total schön und wichtig und das hast du weder im Fernsehen noch, wenn das gestreamt wird.
Ja, jetzt nähern wir uns, wir im Kreisen sozusagen unser Corona-Thema so langsam. Jetzt frage ich sozusagen mich noch ein Stückchen näher ran. Man könnte ja jetzt fast meinen, dass in dieser Corona-Zeit Netflix als unser aller Rettung eigentlich das eigentliche Medium für Filme geworden ist. Du sagst aber jetzt gerade, das Tolle an Kino und insbesondere an Festivals ist, dass das Feedback einfach ein anderes ist. Glaubst du, dass Netflix nicht irgendwann wichtiger wird als Kino?
Das glaube ich schon, das sieht man schon jetzt. Also ich selbst habe auch wahnsinnig viel Netflix geguckt und man hat ja dann irgendwie prophezeit, nachdem Apple dann auch streamen wollte, Netflix geht unter und das ist ja nicht der Fall. Die haben wirklich auch, also ist es bei mir so, wenn ich einen Film unbedingt gucken will, weil ich denke, wie haben die das eigentlich gemacht oder den wollte ich nochmal sehen, dann gucke ich auf Netflix und sehe, haben die nicht.
Und dann schaust du auf Amazon Prime?
Dann muss ich Amazon Prime oder mir die DVD holen. Aber wenn ich jetzt irgendwie nur so ein bisschen abhängen will, dann kann ich auf Netflix einfach gute Sachen sehen. Also insofern, und ich glaube, das war halt bei Corona, du hast es gesagt, unser aller Rettung damals, das wurde ganz viel geguckt. Also insbesondere, glaube ich, hat Netflix inzwischen halt das Fernsehen einfach überflügelt. Ich weiß nicht, wann ich den letzten Fernsehfilm geguckt habe. Ich gucke eigentlich im Prinzip jetzt kaum noch Fernsehen, also wirklich nur, wenn ein Kollege einen Film macht oder wenn es mich interessiert. Aber Fernsehen gucke ich eigentlich nur noch Sport und Nachrichten. Und ansonsten sind es halt einfach die Streamer und das ist einfach super, weil du kannst dir das aussuchen, wann du guckst und du kannst ein bisschen so rumdaddeln und sehen, jetzt gibt's das, gerade beliebt, derzeit beliebt, gucke ich mir doch mal an.
Und wird der nasse Hund auf Netflix sein?
Also bei uns ist es halt so, dass wir keinen Fernsehsender drin haben. Das ist rein finanziert von eben halt Warner Brothers und anderen, also Medienboard Berlin ist noch drin. Das heißt, die Produzenten, ich weiß nicht, was die vorhaben, aber die können ihn verkaufen, wo sie wollen. Also entweder ins Fernsehen oder wo es gerade passt.
Okay, alles klar. So wird es dann also. Gut, jetzt zurück zu Corona. Also du hast erzählt, ihr seid mit der Postproduktion vom Nassen Hund schon in die Corona-Zeit gekommen. Du hast aber noch mehrere Projekte gleichzeitig am Laufen gehabt. Also bevor ich jetzt frage, was das für Projekte sind, was mich sehr interessiert, würde mich erstmal interessieren, was waren denn so deine ersten Gedanken in beruflicher Hinsicht, als der Lockdown kam?
Also ich habe das erstmal überhaupt nicht ernst genommen. Ich erinnere mich an diese Woche, wo dann Warner Brothers macht das immer so, wenn der Film fertig ist. Also wenn ich sozusagen als Regisseur oder zusammen mit dem Produzenten sagen, so, wir haben jetzt den Final Cut, dann zeigen die das einem Testpublikum von Leuten, die überhaupt gar keine Ahnung haben über den Film. Und das war irgendwann Mitte März in Hamburg. Und es hatten sich damals 300 Leute angemeldet, was ja viel ist. Und von den 300 Leuten, das war genau in dieser Woche, kamen immerhin 230. Niemand von Warner durfte kommen, weil die haben so eine Politik aus Amerika, dass die dann einfach nur Homeoffice machen durften. Und ich war mit meinem Produzenten in Hamburg und wir haben uns darüber unterhalten. Und er ist ein großer Bayern-Fan und ich hatte damals eine Karte bekommen über einen Freund für Union Berlin. Und Union hat gespielt gegen Bayern in der Woche und ich dachte, jetzt sehe ich mal diese Bayern mal auch live. Und da war wirklich nur die Frage, dürfen wir zugucken oder dürfen wir nicht zugucken? Und ich habe gesagt, das kann ja wohl nicht sein. Jetzt habe ich ja nicht mal eine Karte gekriegt, jetzt werden die wohl nicht uns Zuschauer ausschließen. Und es hat sich dann von Tag zu Tag irgendwie so verändert, dass innerhalb von 4 Tagen war komplett die Bundesliga dann abgesagt. Also, und das ging dann ruckzuck. Also das war beruflich so mit Corona. Für mich war das aber ein größeres Thema, war tatsächlich mit meinem Sohn. Der hat ein Jahr, war in Amerika, dort an der Highschool Schule noch gemacht, hatte Leistungssport, Basketball, war dort ein Jahr und hat dort gespielt. Und die hatten im März dann, hatten die Ferien gehabt. Und der wollte auch nicht herkommen, weil die Zahlen bei uns waren höher. Er wollte unbedingt in Amerika bleiben, eventuell dort noch an College gehen und so weiter. Und dadurch, dass das hier so plötzlich von Tag zu Tag dramatischer wurde, war für mich weniger so diese Angst, keine Ahnung, wir kriegen jetzt Corona und sterben alle, sondern es war einfach die große Angst, weil er nicht mal in die Schule zurück konnte. Wo geht er hin? Also er war dann mal bei Freunden, bei einem Freund, dann andere Freunde, die sich als große Freunde erstmal präsentiert haben, haben ihn einfach dann nicht eingeladen. Dann ist eine asiatische Familie eingesprungen, wo er 10 Tage bleiben konnte, super, super nett. Und wir haben dann aber einfach dann, meine Frau und ich haben dann einfach eine Karte, während er schlief, nur haben wir dann irgendwann, hat die Lufthansa einfach alle Flüge abgesagt. Es gab nur noch einen einzigen und den haben wir dann einfach gebucht, haben dann noch Glück gehabt, dass er da noch ein Ticket bekommen hat und dann kam der einfach ganz spontan oder ganz kurzfristig nach Deutschland und wir hatten den und dann konnte ich erstmal so ein bisschen durchatmen.
Okay, also das heißt, du hast erstmal, du bist ja Freiberufler, nehme ich an, ne?
Genau.
Du hast nicht wie viele Freiberufler erstmal um deine Finanzen gefürchtet, sondern tatsächlich waren die Sorgen eher erstmal privater Natur.
Also bei mir ist es wirklich so, dass ich, was das Finanzielle betrifft, also ich habe dann noch Raten gekriegt vom Nassen Hund für Regie und ich hatte eben halt auch die anderen Projekte, wo ich auch bezahlt werde. Für mich hatte das nicht so eine große Rolle gespielt, was das betrifft mit Corona. Aber klar, für die ganze Branche, auch jetzt, was ich erzählt habe über den Kinostart, auch für Festivals. Alle anderen Festivals, aber auch im Bereich Theater, im Bereich Musik, Konzerte, ist Corona eine Katastrophe.
Hast du denn Kollegen, die das hart getroffen hat? Wahrscheinlich schon, ne?
Ich hab Kollegen aus dem Filmbereich, die einfach genau wie ich immer wieder von Projekt zu Projekt einfach gucken müssen, wie geht's weiter. Und das ist jetzt nicht anders gewesen durch Corona. Aber klar, mein Kameramann, der normalerweise immer sehr, sehr gut verdient und immer sehr gut gebucht ist, der hatte erst mal ein Dreivierteljahr nichts machen können. Und also natürlich, ich kenne Kollegen, die dann einfach nicht arbeiten konnten und die das schon auch getroffen hat.
Sind denn bei dir Drehtermine ausgefallen oder sozusagen konntest du einfach ganz normal weiterarbeiten, weil du schreibst?
Ich konnte ganz normal weiterarbeiten, weil ich schreibe. Also es ist auch eben nicht so, dass ich irgendwie so ein Vieldreher bin. Von daher, ich hatte jetzt auch kein Projekt gehabt. Ich brauche schon, wenn ich ein Drehbuch geschrieben habe, dann dauert es meistens auch noch ein halbes, dreiviertel Jahr. Es sei denn, man hat so feste Termine. Ich habe einen vor 2-3 Jahren Polizeiruf Rostock gedreht und die werden ja 2-mal im Jahr ausgestrahlt. Da weiß man, wann die Sendetermine sind, da weiß man, wann auch gedreht wird. Das wird dann mit den Hauptdarstellern auch nochmal so abgestimmt. Und das ging dann relativ schnell.
Okay. Und hat Corona denn, also ich meine, ich weiß schon, dass Drehbuchschreiben auch viel Technisches ist, aber hat Corona denn auch was mit deiner Kreativität gemacht?
Wie meinst du, positiv, negativ?
Ja, also ich meine, wir haben ja, du bist ja nicht der erste Künstler, den wir hier interviewen und interessanterweise, Wir haben ja alle so am Anfang des Lockdowns so ein bisschen gedacht, jetzt habe ich endlich mal Zeit für Dinge. Jetzt kann ich mal lesen, jetzt kann ich mal schreiben, jetzt kann ich mal so. Und dann haben uns interessanterweise viele erzählt, dass das eigentlich gar nicht gut funktioniert hat, sondern dass da auch eher so eine Lähmung eingesetzt hat und dass sie gar nicht so richtig wissen, wie sie diese, ich weiß gar nicht, wie viel waren das, 2 Monate oder sowas, die man im Wesentlichen im Haus geblieben ist, verbracht haben und dass sie dann eben nicht endlich den großen Kreativschub hatten, den sie sich gewünscht hatten oder wie auch immer. Wie war das für dich, so in der Wohnung festzusitzen?
Also ich habe ja da viel Erfahrung. Und wenn du schreibst und eben an deinem Rechner sitzt, dann ist das Corona schon seit Ewigkeiten. Und du musst als Drehbuchautor eine wahnsinnige Disziplin haben. Und ich hab das für mich so Rituale erarbeitet, wie ich mich sozusagen auch immer wieder ein bisschen belohne, dann eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde arbeite und egal was passiert, ob ich eine Krise habe oder was auch immer, ich setze mich hin und ich mache das. Und ich habe auch festgestellt, manchmal bei ganz Tagen, wo ich dachte, oh Gott, heute fällt hier gar nichts ein, das ist halt richtig Schrott und Käse, wenn ich mich zwinge, weiter zu arbeiten, kommt am Ende doch ganz oft auch was Schönes bei raus. Und dadurch, dass ich diese Erfahrung gemacht habe über Jahre hinweg, hat sich das für Corona nicht geändert. Also ich war dann jetzt nicht plötzlich in der Situation, wo ich sage, wow, jetzt habe ich endlich Zeit für mich, jetzt muss ich das nutzen.
Sondern du warst einfach schon immer in deinem stillen Kämmerlein und hast geschrieben und...
Genau, ich bin in meinem stillen Kämmerlein, wobei ich sagen muss, ich schreibe keine Drehbücher nur im stillen Kämmerlein. Also ich recherchiere sehr viel. Normalerweise sind meine Stoffe, wie jetzt auch beim Nassen Hund, die basieren dann auf der Realität oder sind inspiriert von der Realität. Ich treffe mich mit Leuten, die mich inspirieren können oder die mir was zu der Welt erzählen können. Ich lese sehr viel darüber, wobei ich sagen muss, lesen und oder auch Dokumentationen gucken zum Thema ist nicht das Gleiche, wie wenn man jemanden trifft, der etwas erlebt hat. Das ist komplett nochmal was anderes. Also das mache ich dann eben viel und dann kann ich zu Hause auswerten und kann dann auch, also ich gucke dann auch, mache mir dann auch was ganz Schönes. Ich gucke gerne Filme. Und kann mir dann immer so, ich habe dann immer so eine schöne Ausrede, sage, okay, du guckst jetzt nicht nur Filme zu deinem Zeitvertreib, sondern das ist dein Beruf. Und dann habe ich immer eine Liste für jedes Projekt von so 20 Filmen, die ich dann entweder neu gefunden habe oder auch irgendwie Klassiker, die ich lange nicht gesehen habe. Und dann gucke ich dann und dann kann ich mich dann auch immer so gut inspirieren lassen.
Und hat sich denn dann Corona auf die Recherche gelegt? Also du konntest ja zumindest nur schwer jemanden treffen.
Das ist nicht so. Ich habe tatsächlich jemanden getroffen, das war schon dann Ende März, das waren schon die Zahlen relativ hoch und es gab dann halt eben interessanterweise Leute, so wie es auch heute ist, die dann, also mein Agent zum Beispiel, neuer Agent, mit dem ich mich treffen wollte, der hat dann komplett das erstmal abgesagt, der hatte da ganz große Bedenken. Und aber andere Leute haben da gar keine Bedenken gehabt und ich habe mich mit einem Psychologen getroffen, der in Bayern ist. Und bin dann Ende März mit dem IC gereist und hatte dann tatsächlich bei der Rückfahrt komplett 3-4 Stunden den ganzen Wagen nur für mich alleine. Und ich bin da halt mit Maske hin. Damals hatte ich noch sogar Handschuhe an, weil ich irgendwie, man wusste es nicht genau und ich war dann auch so ein bisschen paranoid. Aber ich bin erstmal hingefahren, das war mir wichtig und dachte, wird schon nichts passieren. Und so war es dann auch. Also es kommt drauf an, wer der Recherchepartner ist und wie die damit umgehen.
Und hast du gar keinen Lagerkoller zu Hause gekriegt mit deiner Familie?
Es ist tatsächlich so, dass wir jeden Tag diesen Spaziergang gemacht haben im Gleisdreieck.
Da, wo wir auch vorhin den Trailer gedreht haben.
Wo wir den Trailer gedreht haben. Das war ja dann auch meine Idee, dass wir das da machen, Corona-mäßig. Und das andere ist, meine Frau fragt mich das auch manchmal, wo warst denn du heute? Und dann sage ich, ja, weißt du, ich war heute in Moskau, ich war in Los Angeles. Also je nachdem, wo die Sachen spielen, bin ich mit meinen komplett anderen Welten und fühle mich nicht, als wäre ich jetzt nur in meinem Zimmer. Ich habe dann auch immer meistens bestimmte Musik, die ich höre. Und durch die Stoffe, die ich schreibe, bin ich einfach an verschiedenen Orten und empfinde das nicht so.
Okay, also gar nicht so viel Lagerkoller, weil du ja eigentlich ständig irgendwo anders bist. Wie viele Projekte gleichzeitig hattest du denn oder hast du gerade?
Ich arbeite gerade so an 3, 4. Ich hatte damals auch am Nassen Hund nochmal viel gearbeitet. Also ich bin dann auch immer hingefahren, dann zu der Postproduktionsfirma, auch ganz normal so mit Maske hin, die man dann abgenommen hat und so weiter. Und habe dann eben, was ich immer total schön finde, ist am Ton noch gearbeitet, an Sounddesign, an der Musik. Ich habe mich mit meinem Komponisten getroffen. Also ich habe immer ganz viele Leute auch, also während ich geschrieben habe, habe ich dann auch immer ganz viel eben nebenbei in Anführungszeichen auch noch an der Postproduktion gearbeitet und habe da, ich habe tatsächlich, also es hat, Corona war natürlich ein Riesenthema auch, privat und auch sonst, aber so beruflich eher nicht. Privat hat mich zum Beispiel auch groß gestört. Ich wollte mal eine Mutter besuchen, der es gesundheitlich nicht gut ging. Die lebt in Kroatien, in Zagreb, konnte nicht hinfahren und haben mir da einfach auch Sorgen gemacht. Also es war schon so, dass ich dann auch so ein bisschen auch gestört war in dem Ganzen, was das betrifft, weil du musst, wenn du arbeitest, schon irgendwie dich frei fühlen. Und das war mir dann auch nicht so ganz klar, wie, was bedeutet das eigentlich. Und dann war es natürlich so, egal, wie man getroffen hat, Thema Nummer eins war Corona. Welche Erkenntnisse hast du jetzt? Was hast du von neue Sachen gerade gelesen oder gehört? Ich habe gerade das gehört und es war immer das Corona, das war das dominierende Thema.
Hat sich das auf die Art ausgewirkt, wie du Geschichten erzählst oder erzählt hast?
Das nicht, aber ich habe mich tatsächlich gefragt, wenn ich jetzt zum Beispiel drehen würde oder nächstes Jahr drehen würde und es ist klar, dass die Filme dann spielen 2021 oder 2020, man kann es, wie machen das eigentlich? Da muss ich auch mal meine Kollegen fragen, wie die das jetzt machen, die jetzt gerade drehen. Also lässt man dann einfach die Leute, so wie wir das jetzt auch machen, einfach das Leben geht ganz normal weiter, aber man geht irgendwie kurz einkaufen, zieht sich die Maske über, holt sich seine Milch, geht wieder raus, nimmt die Maske ab und dann, als wäre nichts gewesen. Oder, also da bin ich auch gespannt, wie das sozusagen die Stoffe und auch dann hinterher in der visuellen Umsetzung, welche Auswirkungen das haben wird.
Ich meine, das Leben ist ja auch nicht ganz normal weitergegangen. Also ich habe mir beispielsweise letztens eine Statistik angeschaut über Gewalt gegen Frauen. Die ist einfach, also in Gesamtzahl um 3,6% oder sowas gestiegen. Und viele Leute haben psychische Erkrankungen entwickelt während des Lockdowns. Also ich stelle mir schon vor, das ist auch tatsächlich übrigens was wir uns hier intern auch immer wieder gefragt haben, wenn wir über Filme machen in Zeiten von Corona nachgedacht haben. Ich stelle mir schon vor, dass das sozusagen Geschichten geschrieben hat, die zu erzählen sein werden wahrscheinlich. Aber vielleicht ist es dafür auch noch ein bisschen früh, weil es ja immer noch läuft.
Aber das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Also so wichtig das war, dieser Lockdown, es hat natürlich auch alles negative Seiten. Und das ist das, was du sagst, auch die Gewalt gegenüber Frauen, aber auch häusliche Gewalt gegenüber Kindern. Also es gibt ja da keine Statistiken, das weiß man nicht.
Suizidraten wahrscheinlich auch.
Dann natürlich die Suizide, die Menschen, die alleine sind, die einsam sind, weil wir alle sind soziale Wesen, wir wollen uns eigentlich treffen. Also dieser Virus ist extrem asozial, weil er uns zwingt quasi, man darf sich dann nicht mehr berühren, man darf sich nicht mehr umarmen, man darf sich nicht mehr treffen und man darf zum Teil auch nicht mehr rausgehen. Und ich meine gerade so, sage ich mal, bei Schichten, wo es häusliche Gewalt ganz viel gibt, dann können die Kinder und auch die Frauen können mal entkommen, dann ist der Papa vielleicht da draußen und trinkt sein Bier und jetzt war er einfach gezwungen, zu Hause zu sein. Das ist natürlich nicht so schön.
Genau, und also das habe ich mich eben gefragt, also ob man vielleicht ab nächstem Jahr oder so, ob man Filme über gleichzeitig soziale Distanzierung, aber auch unendliche Nähe aufgrund von Eingesperrtsein machen wird. Also genau, also wie werden Filme über 2020, 2021 aussehen? Das war irgendwie, aber also wie gesagt, ich vermute, es ist noch zu früh, um über diese Geschichten nachzudenken.
Also mein Kameramann vom Nassen Hund, der hatte mir erzählt, bei einem Projekt, wo er dann am Ende eingestiegen ist, da hatte die Regisseurin, weil sie halt eben auch Zeit hatte, so wie wir alle, das einfach positiv genutzt, indem sie dann einfach mit ihren Kindern und Freunden, die sie hatte, einfach einen Film gedreht hat, wo Corona einfach das Thema war. Und das Gute daran war, sie haben gedreht, sie haben improvisiert und haben sich das dann angeguckt. Dann hat sie gesagt, okay, die Szene mache ich nochmal. Und dann haben sie immer geguckt, wann ist gerade das schönste Licht. Also die Zeit konnten sie dann sozusagen positiv nutzen.
Das ist toll, weil ich habe so ein bisschen, also wir haben mit einer Schriftstellerin gesprochen und auch wenn man Interviews hört, zumindest mit Schriftstellern, und dann fällt ja immer die Frage, werden sie jetzt bald einen großen Corona-Roman schreiben, dann kommt immer, das machen jetzt bestimmt alle, das mache ich also ganz sicher nicht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, eigentlich ist die Antwort von allen Leuten aus der Kunst- und Kulturbranche so ein bisschen, das machen jetzt bestimmt alle, das machen wir jetzt ganz sicher nicht. Und das ist jetzt die erste Geschichte, bei der ich höre, dass jemand tatsächlich sich mit dem Thema auch mal künstlerisch schon auseinandergesetzt hat. Also das ist mir noch nicht so oft untergekommen. Würdest du auch so sagen wahrscheinlich, ne?
Also das erzähle ich jetzt, weil es mir halt der Stan halt vor kurzem erzählt hat. Ansonsten kenne ich es nicht. Ich hätte es jetzt auch nicht gemacht.
Genau. Weil man wahrscheinlich, also wir sind ja auch völlig überschwemmt worden damit.
Wir sind überschwemmt worden. Man hat einfach auch irgendwann mal vielleicht auch keine Lust, sich damit zu beschäftigen. Und es ist natürlich Tagesgeschehen. Und viele Künstler, gerade auch im Filmbereich, haben so ein bisschen auch Manschetten vor Tagespolitik, Tagesgeschehen, weil wenn du es jetzt machst, du weißt halt nicht, wenn es dann ausgestrahlt wird, bis du es gemacht hast, dann musst du erstmal ein Buch schreiben, dann muss es finanziert werden, dann wird es ausgestrahlt, ist es vielleicht dann schon irgendwie so, dass alle sagen, oh Gott,
das wollen wir wirklich nie wieder hören.
Schnee von gestern.
Ja. Naja, also ich finde auch zum Beispiel eine sehr interessante Frage, wie man Filme dreht, die in diesem oder im nächsten Jahr spielen. Also gerade während des Lockdowns waren ja die Straßen auch so ungeheuer leer. Da frage ich mich schon, wie man Straßen so räumen soll, dass man das überhaupt machen kann. Also wahrscheinlich konnte man in dieser Zeit, wäre man rausgegangen und hätte man gedreht, hätte man wahrscheinlich irre Bilder machen können, vermute ich.
Ja, man hätte so eine Dystopie machen können, ne? Aber es ist dann irgendwie so ein Zombie-Film, ne?
Auch so an den U-Bahnhöfen diese Ansagen, bitte halten Sie Abstand voneinander, bleiben Sie gesund. Es ist wirklich, als wäre es aus dem Report der Markt oder sowas.
Das habe ich mir auch gemerkt, diese Ansagen finde ich echt wirklich klasse. Also das ist ja auch relativ easy zu machen und auch billig tatsächlich. Ja. Aber das andere ist natürlich was anderes. Also so zu sperren, dass man das Gefühl hat, es ist eine leere Stadt,
ja.
Das wird schon ein bisschen schwieriger, das kostet mehr Geld.
Also können wir uns auf teurere Filme gefasst machen. Ja, vielleicht jetzt zum Abschluss noch. Nicht nur in Bezug auf Corona, sondern auch ein bisschen in Bezug auf, sagen wir mal, die Zukunft von Filmen, auch im Verhältnis zu Netflix, im Verhältnis zu Kino. Wenn du einen Wunsch äußern könntest, wohin die Filmbranche sich bewegt, wie wäre der? Kannst auch einen Moment nachdenken.
Da muss tatsächlich einen Moment nachdenken, weil ich tendiere dazu, ich weiß nicht, ob ich sagen könnte, die Filmbranche sich bewegt. Ich mag ja Film total gerne, sonst würde ich es nicht machen. Und ich mag auch alte Filme gerne. Also es ist ja die Filmgrammatik hat sich in den letzten 100 Jahren ja entwickelt. Viele Sachen, die wir heute benutzen, wie, sage ich mal, Tiefeninszenierung oder auch was Montage betrifft oder wie du mit Licht und Schatten arbeitest und spielst, das haben die großen Meister in den 30er Jahren schon gemacht. Das heißt, dass da vieles davon ist zum Teil auch vergessen worden, aber es wird wieder ausgegraben. Also ich mag einfach Geschichten, die mich inspirieren, wo ich auch hinterher etwas für mich mitnehme. Und da gibt es zum Glück immer wieder auch tolle Filme, die mich umhauen. Und das möchte ich auch gerne weitersehen. Was mein kurzfristiger Wunsch ist, ist, dass wir das irgendwie schaffen, mit diesem Virus weiterzuleben, dass wir den integrieren in unser normales, alltägliches Leben, ganz normal mit diesen Regeln, die wir haben, mit den Schutzmaßnahmen, mit Masken, mit Abstandsregelungen, mit Hygiene und so weiter. Aber dass die Menschen wieder sich trauen, einfach ins Kino zu gehen, aber auch in Konzerte zu gehen und auch Theateraufführungen und wirklich, dass wir es lernen, damit umzugehen. Ich höre zwar immer wieder, der Impfstoff wird kommen, aber gut, man weiß es nicht, das muss man gucken. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen skeptisch, weil wir auch AIDS nicht in den Griff gekriegt haben, Krebs auch nicht. Wir haben einfach, für mich ist es die Erkenntnis, wir Menschen sind einfach sehr brüchige Wesen und wir müssen lernen, damit umzugehen.
Danke, Damir. Das ist wirklich ein schönes Schlusswort und schön, dass du bei uns warst.
Vielen Dank für die Einladung.